Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Sie hören den Podcast Niemand wird verurteilt.
Jetzt bist du safe. Hier in unserer Bubble. Maria und Nils helfen dir bei deinem Struggle. Jetzt bist du safe, hier kannst du sein, was du willst. Jetzt bist du safe mit Maria und Nils.
Hallo liebe Nivifil-HörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Niemand wird verurteilt, dem Podcast mit Herz. Wieso haben wir es nicht einfach mal auf diese einfache Formel runtergebrochen, Maria?
Ja.
Wieso immer dieses komplizierte, niemand wird verurteilt, so heißt der Scheiß, ja?
Ja.
Wieso?
Die Erklärung ist auch komplizierter als einfach der Satz.
Hallo,
naja, weil wir haben halt Regeln, ne? Also ich glaube, das ist sozusagen, da haben wir uns selber ein bisschen ins...
Ja, aber es ist so, herzlich willkommen bei WIMAF. Denn Wiedersehen macht Freude, weil Wiedersehen so eine große Freude macht.
Es sei denn, das ist es ja immer.
Sei denn, es macht keine Freude.
Ja, also nur Arschlöcher und wir beide.
Eigentlich ist es total unlogisch, dass wir es immer so erklären.
Wir benennen halt die Ausnahmen.
Ja, aber die sind gar nicht so wichtig, weil die so obvious sind.
Ja, das stimmt. Herzlich willkommen bei Niemand wird verurteilt, der Podcast, der Niemand wird verurteilt heißt.
Weil niemand da drin verurteilt wird.
Außer ja, absolut. Ja, haben wir uns selber ein kleines Ei gelegt, ne?
Hier wird ja niemand verurteilt, aber so ist es eigentlich.
Ja.
Da sind wir eigentlich angekommen.
Das stimmt.
Nils? Vor allem sind wir an einem Safe Space angekommen, der für euch existiert, weil ihr so niedlich seid und immer, weil ihr wirklich die wundervollsten HörerInnen der Welt seid. Es macht so einen Spaß, mit euch im Austausch zu sein. Sei es auf Instagram, sei es bei Patreon, sei es sonst wo, wo auch immer wir irgendwie alle zusammenfinden.
Niemand wird verurteilt.
Das tut mir jetzt wieder ein bisschen leid. Oh nein, es tut mir überhaupt nicht leid. Also ich fand's schön.
Ich warte ja darauf.
Dass
und heute, heute spreche ich es aus.
Dass Robin Schulz einen House-Remix davon macht.
Ja. Aber als erstes, ich frage mich halt, seitdem ich das erste Mal gesungen habe,
ja,
habe ich fest damit gerechnet, dass du zu mir kommst und sagst, weißt du was, ich mache dir da mal einen Song draus. Sing mir das mal ein und ich mache einen geilen Song draus.
Da hast du drauf gewartet.
Ja.
Wieso hast du das nie gesagt?
Weil ich es viel, viel besser finde, massiv enttäuscht von dir zu sein, wenn du nie wusstest, was du machen solltest. Das ist ja ein Trick in Beziehungen.
Ein gute Laune-Trick.
Ja, nee, ist mir gerade erst eingefallen, wäre doch witzig.
Ja, können wir mal machen.
Ich habe mich nur einer meiner absoluten, ich sag mal, Lieblingsgenres in Beziehung,
ja,
ist in seinem Kopf was zu wollen,
ja,
das der anderen Person aber nicht zu sagen.
Ja.
Und dann so ein paar Wochen zu warten und dann sauer zu sein. Das ist eins meiner absoluten Lieblinge. Und dann mit Freundinnen aber zu sitzen, ja, naja, das weiß man doch, dass man das findet ihr nicht auch? Ja, absolut.
Vieler Leute Lieblingsgenre in Beziehungen, ja, muss man ehrlicherweise sagen.
Liebe ich sehr. Und es ist kurz nach, du bist im Traum fremdgegangen, deswegen rede ich eine Woche nicht mit dir. Hatte ich original mal bei einer Freundin.
Ja.
Und da haben wir dann gesagt, weiß ich nicht, ob du da jetzt im Recht bist.
auf jeden Fall sehr schön, dass ihr alle da seid bei diesem Podcast.
Hi alle.
Falls ihr übrigens Spezialfolgen hören, falls ihr uns in diesem Jahr WIMAF wieder aufleben lassen hören wollt oder hören wollt, wie Maria und ich Lindenstraße gucken und ich Maria davon überzeuge, dass das die beste Serie aller Zeiten ist. Und wir sind wirklich, ein paar Durchbrüche sind schon geschehen. Wir sind, glaube ich, nicht ganz weit weg davon entfernt, dass sie es endlich einsieht.
Weißt du, was der erste Film ist, den wir gucken für WIMAF?
Was denn?
Oder wisst ihr es eigentlich? Es ist der zweite Teil von dem Film Avatar.
Weil du mich fertig machen willst.
Ja.
Guck mal, ich will dir was Schönes zeigen. Du willst mich fertig machen. Das ist der Unterschied.
Na, es hat bestimmt ein paar gute CGI-Tricks.
Klar, jetzt bist du plötzlich CGI-Fan, ne? Ja, ja. Das ist klar.
Aber der erste WIMAF-Film, den wir gucken, und ich sag mal, innerhalb des nächsten Monats rauskommen, ist der zweite Teil von Avatar. Nils legendär hasst den ersten.
Ja.
Ich fand den irgendwie optisch damals im Kino cool.
Ja.
Wir haben beide den zweiten noch nicht gesehen. Mhm. Wir werden den innerhalb der nächsten 3 Wochen gucken, dazu eine Folge aufnehmen und diese werden wir dann veröffentlichen.
Dann mache ich jetzt vielleicht mal dieses anderthalbfache Geschwindigkeit gucken, was du immer machst.
Das erlaube ich nicht. Ich habe mir das ja mit vielen Stunden verdient.
Ah, verstehe. Das hätte ich ja bei einem Avatar-Film dann auch.
Ja,
aber
wir gucken den ja zusammen.
Wenn ich einen Avatar gucke, dann hole ich ja alles an Zeit
ein,
was du Lindy
geguckt
hast.
Also Nils hasst den wirklich massiv. Es könnte sein, dass wir so eine, für die ehemaligen WIMAF-HörerInnen, so eine Harry-Potter-Situation hier haben.
Nee, Herr der Ringe war ja noch viel schlimmer.
oder das. Und ich werde euch dann natürlich zusammenfassen, wie auch das Gucken mit ihm war.
Also das passiert, wenn ihr das hören wollt, dann könnt ihr uns gerne abonnieren auf Patreon oder bei Apple Podcasts und da kriegt ihr diese Folgen nämlich dann exklusiv zu hören und zugestellt und nur für Abonnenten, sorry, aber jetzt kommen wir zu allen, die uns hören, die uns hier hören, die heute hier sind, um uns zu hören und zu unseren typischen Niemand wird verurteilt Dingen, nämlich Sachen besprechen, die ihr mir in meinen Insta-Geheimnisrunden geschickt habt. Da kommt ja immer eine Menge an. Da haben sich Marie und ich heute jeder eine Sache ausgesucht.
Das stimmt. Das haben wir. Wir können ja mal mit meiner anfangen.
Ja.
Um mit den kleinen Fragen des Lebens einzusteigen.
Finde ich gut.
Jemand schrieb, in einem Ringkampf, wer würde gewinnen, das Patriarchat oder der Kapitalismus? Nils. Schwierige Frage.
Beides Arschlöcher, deswegen in diesem Kampf kann sich keine Seite auf mich verlassen, wie man immer so schön sagt.
Ich glaube, das Patriarchat wäre halt so ein Bully, der sofort so all in gehen würde. Weißt du, so voll so ja, und aber der also quasi so theoretisch, wenn das Patriarchat gewinnt, dann irgendwie K.O. in der dritten Runde oder so. Der Kapitalismus ist ja ein Schleicher. Und ich gender hier auch nicht. Kapitalismus ist ein Typ.
Ja, klar.
Ist ein Schleicher. Ist versucht anzutäuschen, macht viel hinterm Rücken, täuscht an, dass es schwach ist oder dass es vielleicht sogar interessiert an der Community ist und hält lange durch. Das heißt, wir haben Stärke gegen Durchhaltekraft. Das ist meine erste Interpretation. Ich bin sehr gespannt auf deine.
Das Patriarchat gegen Kapitalismus ist ja quasi Elon Musk gegen Mark Zuckerberg. Und
wer ist denn da wer?
Na,
die sind
Elon
doch
Musk
beide
ist das Patriarchat.
Aber die sind doch beide der Kapitalismus.
Ja, aber Elon Musk ist ja das Patriarchat. Elon Musk ist so ein Trottel-Alpha-Mann, der irgendwie glaubt, Männlichkeit sei irgendwie das wichtigste Goal und da könnte man alles bestimmen, was man will und ein bisschen Rassismus und Antisemitismus sind auch nicht so schlimm und so. Und Mark Zuckerberg ist ja einfach rein kapitalgetrieben, rein money-driven und da ist ihm natürlich alles egal, auch Moral, aber er ist in diesem Kampf sinnbildlicher der Kapitalismus als das Patriarchat. Und so und figürlich stelle ich mir beide auch so vor, also das Patriarchat eher so ein bisschen so,
bisschen älter auch, ne?
Ja, vor allem also groß und auch natürlich aber viel Masse, so ein bisschen zu viel Masse
ja.
auf dem Körper und deswegen nicht so richtig gut, zwar einigermaßen okay in Shape, aber nicht so richtig in der Lage, alles an diesem Körper zu kontrollieren. Und den Kapitalismus stelle ich mir eher so drahtig muskulös vor, sehr durchtrainiert. und jederzeit bereit für einen kleinen Streetfight. Und deswegen denke ich, wird der Kapitalismus auf jeden Fall gewinnen, weil der mit viel mehr Wasser gewaschen ist als Patriarchat. Das Patriarchat ist sehr brutal und das schafft durch so eine reine Brutalität und durch so eine reine, wo ich hinhau, wächst kein Gras mehr Mentalität, kann das Patriarchat einiges schaffen, kriegt auch einiges hin, aber es wird immer am Kapitalismus scheitern, der viel raffinierter, viel trainierter ist, viel mehr mit allen Wassern gewaschen, viel mehr auf alles anpassungsfähiger, genau, viel mehr.
Das Patriarchat hält halt quasi immer an der einen Sache fest, so von der es glaubt, das ist es jetzt.
Es ist
und
ja
das,
auch
und das der Kapitalismus passt sich immer so, ist auch sehr zukunftsgewandt.
Das Patriarchat ist ja auch so weinerlich. Das Patriarchat erwartet ja, dass man es gewinnen lässt, weil es das Patriarchat ist. Und wenn es dann plötzlich eine Schelle vom Kapitalismus kriegt, ist es so, was, Moment mal, aber das ist nicht okay. Und dann wird das Patriarchat so super heulsusig.
Und der Kapitalismus ist dafür einfach unglaublich hinterhältig und irgendwie, also sie haben sich ja auch ein bisschen verdient.
Ja.
Muss man auch mal
absolut
sagen.
Absolut. Aber der Unterschied von Patriarchat und Kapitalismus ist, dass der Kapitalismus einfach alle fickt.
Ja, also auch komplett genderoffen.
Ja.
Das ist das Patriarchat nun wirklich nicht. hast du mal diese Doku, ich komme hier wieder extrem gut vorbereitet, aber es ist mir jetzt gerade in dem Moment eingefallen.
Ja.
Es gab mal eine Doku von einem Typen, der erklärt hat, dass der ein Verfechter des Kapitalismus war, also ein Verteidiger des Kapitalismus.
Ja.
Und der in der Doku aber erklärt hat, und auch in so einem, der hat auch mehrere Bücher darüber geschrieben, dass der Kapitalismus eigentlich eine sehr gute Form ist. Sie unterliegt nur im Moment den falschen Regeln sozusagen.
Ja.
Und hat quasi erklärt, wie man aus dem Kapitalismus ein sehr gutes und sehr faires System machen kann. Und hat quasi die Problematiken des aktuellen Kapitalismus erklärt. Und wenn man die ändert, könnte man sozusagen in Anführungsstrichen guten Kapitalismus schaffen.
Mhm.
Und aber das hast du nie geguckt, ne? Kommt dir gar nicht bekannt vor, ne?
Nee.
Scheiße, ich komme nicht darauf, wie der heißt.
Sind diese Piketty oder so? Nee.
Ich glaube, ich wüsste jetzt gerade nicht mal, wenn du mir den Namen sagst, wie er heißt.
Ich habe gerade so einen Namen, aber ich weiß überhaupt nicht, warum. Ich habe heute den Namen Thomas Piketty vor Augen, aber ich weiß nicht, warum ich den.
Das muss ich jetzt mal googeln.
Warum ich den vor Augen habe. Hat der nicht so ein Buch über Kapitalismus geschrieben oder so?
Also ich meine, es haben ja super viele Leute.
Ja, aber so ein modernes
Buch. Aber ich glaube, sogar auf Netflix eine Doku. Thomas P.
Doppel-T und Y.
Ketty. Also der ist es auf jeden Fall nicht, aber es ist ein französischer Wirtschaftswissenschaftler.
Oh ja,
der hat das Kapital geschrieben.
Oh ja.
Also das Kapital im 21. Jahrhundert.
Ja, genau.
Haben wir, glaube ich.
Echt?
Mhm, das Buch haben wir.
Ich stelle mir den Kapitalismus auch so vor mit dem Kopf von Karl Marx, aber dann so ein super muskulöser Körper. Diesen Rauschebart
mit einem Patriarchalen.
Mit dieser wilden Frisur.
Ja.
Und dann aber so einen super drahtigen Muskelkörper.
Ja, aber ich finde, jetzt je länger ich drüber nachdenke, diese Elon Musk ist ja auch völlig mittlerweile zurückgewandt und Mark Zuckerberg ist halt einfach so ein eiskalter, nach vorwärts gewandter, das passt schon ganz gut. Also ich sag mal so, wenn das Patriarchat nicht in den ersten paar Runden mit ein paar Zufallsschlägen den Kapitalismus sozusagen auf den Boden schickt.
Mhm. Auf die Bretter schickt.
Auf die Bretter schickt, würde wahrscheinlich der Kapitalismus eher, also mein Geld, würde ich auch auf den Kapitalismus setzen und genau das will er ja.
Das ist so, ich finde das so interessant, ich finde diese Frage so interessant, ich glaube, ich habe da auch schon ein paar Mal mit Friedemann Karich in der NBE drüber gesprochen, dass ich mir so sehr wünschte, ich hätte eine Idee oder ich hätte überhaupt oder jemand anders hätte eine Idee und ich würde davon mitbekommen. Mein Problem ist, dass meine Vorstellungskraft, also dass ich checke, dass im Grunde genommen der Kapitalismus, jetzt mal so ganz platt formuliert, jetzt ist hier gerade keine Zeit für Nuancen, Maria, aber mal ganz platt formuliert, ist der Kapitalismus gerade die Wurzel allen Übels in der Welt. Der Kapitalismus und das Geld sorgt dafür, dass Dinge gemacht werden, die den Menschen nicht gut tun. Dass Menschen verhungern, dass Menschen irgendwie krank werden, dass Menschen Kriege führen, Das ist alles, das sind ja alles mehr oder minder direkte Auswirkungen des Kapitalismus, weil da eben immer Geld verdient wird mit. Auch in Amerika mit Krankenversorgung und so weiter und so fort. All diese schlechten Dinge passieren, weil jemand anders dadurch, dass das Schlechte passiert, Geld verdient, sehr viel Geld verdient. Das ist ja auch die Opioidkrise.
Ich habe es übrigens
so
gefunden, falls, soll ich es nochmal kurz sagen, falls ja. es irgendwer interessiert. Die Doku heißt Saving Capitalism und der Haupttyp in der Doku sozusagen heißt, was jetzt ganz witzig ist, Robert Reich, was ja einfach Robert Reich ist. So wie so eine, das ist eigentlich wie die Kapitalismusfigur aus der Kinderüberraschung ist Robert Reich. Und das ist eine Netflix-Doku, keine Ahnung, ob sie noch auf Netflix ist, aber so ja. heißt sie, wer das gucken will. Ich will übrigens noch mal ganz klar sagen, dass ich weder sage, das ist eine super Doku, guckt euch das an, ich stimme dem zu, sondern ich fand es nur interessant.
Ja.
Deswegen kann man die gerne, wenn euch das interessiert, kann man das gucken, aber es ist jetzt nicht, dass ich ihm quasi zustimme in allem, was er sagt.
Also, ne, ich hoffe, kann den Faden wieder aufgreifen. Also irgendwie so, das Geld ist eigentlich schuld an den schlimmen Zuständen. Auch politisch und so weiter und so fort. Und mich ärgert es, dass ich nicht, weil ich irgendwo in mir aber spüre, dass Kapitalismus sozusagen im Moment das einzig gangbare und logische System ist auf der Welt, im Zusammenleben, im Berufsleben, in den Arten und Weisen, wie wir irgendwie Gesellschaft organisieren, dass ich so interessant und ärgerlich finde, einerseits, dass mir keine andere Möglichkeit einfällt. Also mir fällt keine Alternative zum Kapitalismus ein, weil die Alternativen, die es gab und die ausprobiert wurden, sind alle scheiße gelaufen. Die brauchen wir nicht, sondern wir brauchen was ganz anderes, einen ganz anderen Approach irgendwie an das Thema Gesellschaft und an das Organigramm Gesellschaft sozusagen. Und gleichzeitig denke ich jedes Mal, oder ich bin davon überzeugt, dass es auch noch was anderes gibt, außer Kapitalismus und den Dingen, die wir schon kennen, dass es irgendwas ganz anderes gibt und bin so gespannt auf den Moment, wenn das plötzlich jemand sagt oder wenn das auftaucht und ich dann checke, dass das was ganz Neues ist, was ganz anderes ist, was wir noch nicht hatten.
Das ist ja das, wovon du gerade sprichst, finde ich, ist eines der faszinierendsten Dinge der Welt, ist diese drei Kategorien, Sachen, die man weiß,
ja.
Sachen, die man nicht weiß, von denen man aber weiß, dass es sie gibt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Spanisch. Du weißt, es gibt Spanisch, aber du kannst es nicht.
Ja.
Oder keine Ahnung, Quantenphysik. So. Und dann die Dinge, von denen man, die man nicht weiß und von denen man aber auch nicht weiß, dass sie existieren. Und deswegen kann man mit denen im Kopf nicht arbeiten. Und wenn sie aber einem jemand hinlegt und erklärt, ist das wie so, als würde man eine neue Tür aufmachen. Weil man dann teilweise, wenn es jetzt nicht zu kleine, also so, wenn es so Konzepte sind zum Beispiel, denkt, weil man dann plötzlich auch auf bestimmte andere Sachen eine andere Perspektive hat. Aber wenn man nicht jemand sozusagen, ein Erfinder oder ein genialer Wissenschaftler, also dafür sind ja so Wissenschaftler auch da, dann kommt man auch ja von selber nicht drauf, weil du nicht weißt, was du nicht weißt.
Genau.
Also weißt ja gar nicht, wonach du suchen sollst sozusagen.
Aber du weißt halt trotzdem, dass das möglich sein muss oder möglich sein kann.
Genau, und ich glaube, wenn du jetzt aber zum Beispiel jemand wärst, der, was studiert man da, Politik, Gesellschafts-, Kulturgeschichte, die Menschen, die auf solche Systeme studieren, hättest du bestimmt schon eher eine Idee, was Ansätze sein könnten, als jetzt aus purem Selbstnachdenken, weil ja das ist ja meistens zumindest, wenn es nicht eine komplett neue Sache ist, ist ja ein System oder eine Erfindung oder ein irgendwas, ist ja ein Ergebnis von, viele Leute haben dazu beigetragen und haben sozusagen, der eine hatte die Idee, die war aber nicht, ist nicht ganz aufgegangen, hat gesagt, naja, wir können ja die nehmen und das noch machen und so weiter, bis dann irgendwann diese Idee entstanden ist. Und Leute, die das studieren, haben sozusagen ja die intellektuelle Grundlage und Basisideen, um auf das Neue zu kommen. Und ich wette, wenn wir beide jetzt auch mal richtig recherchieren würden, gibt es schon Ansätze für so andere Sozialgefüge. Ich finde daran nämlich auch so faszinierend, was gibt es, Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Punkt.
Ja.
Wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber das sind ja drei alte Systeme, aber auch nicht uralt.
Ja.
Also wir reden nicht, also die Dinosaurier hatten die noch nicht. Nein, aber die sind ja auch nicht ururalt.
Ja.
So. Und es ist trotzdem so faszinierend, dass es danach überhaupt nichts mehr gekommen ist. Also, dass die sich so festgesetzt haben, weißt du?
Naja, aber ich glaube, das sind ja zum Teil Modelle, die es schon gab, ohne dass sie so formuliert oder so aus oder so durchdacht wurden.
Das stimmt natürlich. Das ist zum Beispiel was, was mir jetzt immer passiert, wenn ich so ein bisschen noch BWL mir selbst anlerne, dass ich merke, ach, das machen wir schon, wir wussten nur nicht, wie es heißt.
Nee, aber so ja, aber so Sozialismus ist ja im Grunde genommen, wenn du es so ganz runterbrichst, ist das ja so, it takes a village to raise a child, also so das, was auch schon
in
ersten Menschengruppen praktiziert wurde.
Mhm.
Und deswegen, das ist dann erst später, hat das so einen intellektuellen Überbau bekommen, aber im Grunde genommen hat das irgendwie schon immer existiert, aber es ist so, ich bin da auch ein bisschen ungeduldig, ich muss da immer wieder an eine Geschichte denken, die finde ich so, da denke ich, das ist so nicht ganz mein römisches Reich, aber so alle halbe Jahre denke ich da mal dran, in den 90ern, Ende 90er, Anfang Nuller, ich glaube, das war zur Zeit, als ich Stoke gemacht habe, da gab es mal so eine Geschichte, da ging mal so eine Geschichte rum, hat mir damals irgendwer erzählt, das war ja auch jetzt vor großen sozialen Netzwerken und so, dass es einen Typen gäbe auf einer Insel, irgendwo in der Karibik, glaube ich, oder so, und der hat eine neue Form von Energiegewinnung erfunden.
Ja.
Der hat eine super sparsame, super umweltfreundliche, extrem effiziente Energiegewinnungsmethode erfunden.
Mhm.
Jahrelang geforscht und der würde die jetzt, und er hat jetzt geplant, die jetzt im nächsten halben Jahr zu irgendeinem Termin X der Weltöffentlichkeit zu präsentieren, und das würde alles umkehren, das würde alles umdrehen, das würde die komplette Idee von Energiegewinnung der Menschheit auf den Kopf stellen, weil es nichts kostet, weil es sauber ist und so weiter und so fort. Und der Termin wäre jetzt irgendwann. Dann gab es, glaube ich, sogar mal irgendwie einen Termin. Und dann ist aber natürlich nichts passiert. Und dann ist mir diese Geschichte aber über die Jahre immer wieder untergekommen. Das ist so eine, anscheinend so eine Urban Myth, die so immer wie, und es war immer die gleiche Story. Und immer hieß es ja jetzt am 5. Mai wird die große Präsentation. Und,
also
und
so,
der Mann ist in Lebensgefahr, weil die Energie.
So eine BER-Situation.
Der Mann ist in Lebensgefahr, die Energiekonzerne wollen ihn umbringen lassen und so. Also es gab, das war so eine Riesen-Story. Und die ist immer wieder regelmäßig aufgetaucht. Das fand ich so weird. Und da. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, warum ich darauf komme. Ein bisschen weiß ich es schon, weil es natürlich beseelt ist von diesem Wunsch auch, dass es eine Alternative gibt, die irgendwie allen alles so leicht wie möglich macht.
Ja.
Also wenn jetzt plötzlich ein Typ auf einer Insel eine Energieform erfunden hätte, die nichts kostet, die sauber ist und die super effizient ist, dann wäre ja eines der fünf großen Weltprobleme einfach von heute auf morgen gelöst. Es wäre einfach weg. Und das ist natürlich die Sehnsucht, die hinter so einer Story steckt. Und auf sowas warte ich natürlich auch den Kapitalismus betreffend und, und die gesellschaftliche Organisation betreffend.
Ich glaube, deswegen fand ich auch diese Doku so interessant, weil ich natürlich glaube, das Problem an Kapitalismus, abgesehen von noch 4 Millionen anderen Problemen, ist ja auch, dass er natürlich mittlerweile so ultra weit verbreitet und in unsere Gesellschaft verzahnt ist, dass es jetzt schwer wäre, sich ein neues System auch in diesem globalen Konstrukt auch durchzusetzen.
Ja.
Auch wenn jemand eine Idee hätte.
Ja.
Und deswegen fand ich, glaube ich, diese Doku damals so interessant, weil der gesagt hat, wir können halt im Kapitalismus, mit dem Kapitalismus was Besseres schaffen.
Hm.
Das fand ich halt so interessant. Also sein Ansatz war irgendwie, wenn, es ist wirklich lange her, dass ich es geguckt habe. Die ist von 2017. Kapitalismus für die Masse und nicht für die wenigen sozusagen.
Meinst du, es gibt 7 Weltprobleme, so wie 7 Weltwunder?
Gerade hast du 5 gesagt.
Ja, aber jetzt habe ich gedacht, eigentlich wäre es cooler, wenn man 7 sagt.
Ja, das sind
wegen 7, den 7 Weltwundern.
Ja,
die sieben Weltprobleme.
Die 7 Weltprobleme. Was ist denn? Hunger?
Hunger? Das ist, guck mal, ich denke jetzt gerade eine Hunger, dann denke ich irgendwie so Hass.
Durst. Hunger, also da ist Durst wahrscheinlich mit drin, ne?
Krankheit, ja, ist da bei Hunger mit drin. Krankheit.
Bildung?
Bildung. Umwelt.
Krieg.
Aber, und weißt du was, egal was man aufzählt, man kann es immer wieder auf den Kapitalismus runterbrechen. Es
weil,
ist so lächerlich.
Naja, weil es halt die, weil es halt sozusagen die globale Hauptgesellschaftsform ist. Na klar kann man es darauf unterbrechen.
Ja, aber dann ist doch das Hauptproblem, das wir als Menschheit haben, ist Geld. Dass wir Geld überhaupt erfunden haben und dass wir das so viel ernster nehmen.
Besitz ist das Problem,
ja,
glaube ich.
Ja, Besitz ist das Problem.
Also weil ich habe da mal im Studium, bin ich mal drüber gestolpert, diese Idee, dass wenn wir jemanden aus einer bestimmten Zeit noch vor, also früher haben die Menschen so viel besessen, wie sie brauchen.
Ja.
Wie sie auch benutzen,
ja.
Einfach. Und wenn wir aus der Zeit einen Menschen in die heutige Zeit, und der würde Besitz gar nicht verstehen. Also der würde gar nicht verstehen, warum wir mehr haben, als wir brauchen. Also
ja.
Anhäufen von Dingen, außer ja. Für den Winter oder so. Ne? Also dass sozusagen man mehr hat, als man wegverbraucht.
Mhm.
Das ist, das war ja auch, glaube ich, noch, also da ging es dann auch in der Zeit, war eher Handel und nicht Geld. Also vor Währung sozusagen. Gab es ja eh fast nur Sachen, die du nicht aufbewahren kannst. Also es wurde gehandelt, vor allem natürlich mit Nahrung. Und vielleicht mit Kleidung und so, weißt du, Tiere, also ja auch Nahrung am Ende dann und Kleidung. Und denen war sozusagen, wäre diese Idee so fremd, die würden das gar nicht verstehen, das ist eben das Wissen, nicht wissen, was man nicht weiß, also so diese, das wäre
ja.
Halt diese Kategorie, wo du jemanden mal versuchst, Besitzanhäufung zu erklären, der das ist, dem das gar kein Prinzip ist, so.
Wir müssen also Geld überwinden oder eine Zeitmaschine bauen und den Erfinder des Geldes.
Ja, also
verhindern.
Ich kann da nur wieder auf Star Trek verweisen.
Ja.
Star Trek erzählt von einer Zukunft, wo Währung, wo Wissen Währung
also
ist.
Also Gene Roddenberry Star
ja.
Trek.
Genau. Also wobei das zieht sich schon auch durch alle.
Ja.
Wo Wissen eine Währung ist. Also wo sozusagen die Menschheit über Geld hinweg ist und wo man Wissen anhäuft, wo man lernen will und Forschung ist sozusagen das höchste Gut.
Ja.
So. Dieses, deswegen hat sie dann auch in die Sterne getrieben, so,
ja,
weil
ja.
Das sozusagen die, das ist so die Währung und eben gar kein Geld mehr. Und jeder trägt halt bei, was er weiß und macht das dann sozusagen.
Vielleicht kam Gene Roddenberry aus der Zukunft.
Mhm.
Das wäre tröstend.
Das wäre sehr tröstend.
Ja.
Aber ja, also das, also ne, man könnte jetzt, was wäre ein Begriff für eine Gesellschaftsordnung, deren höchstes Gut Wissen ist und nicht Geld, wäre ja schon mal eine andere,
ja.
Die es noch nicht gibt.
Das stimmt. Lexikalismus.
Vielleicht gab es da sogar einen Namen für bei Star Trek, weiß ich gerade gar nicht. Aber so, da sind da, die. Ich meine, es ist natürlich nicht 100% zu Ende gedacht, weil die Leute wohnen dann auch in schönen Häusern und der Kapitän hat ein größeres Haus als und so weiter.
Ja.
Aber.
Ja, klar. Klasse gibt es natürlich dann, auch dann, weil dann das Wissen das Kapital ist.
Mhm. Und da gibt es halt dumme und schlaue Leute.
Ja.
Aber trotzdem, also da, ihm ging es ja vor allem, also Krieg und Geld war sozusagen, also Gier. Gier
ja.
Ist es ja auch, ne?
Ja, es ist ja, also, ne, und da finde ich ja. Und deswegen sind wir ja quasi bei der Idee von Kapitalismus und sagen irgendwie, also man muss vielleicht auch von Kapitalismus aus denken, weil die Idee, dass die, die mehr machen oder fleißiger sind oder die Wertvolleres schaffen oder so, auch mehr kriegen, ist ja eigentlich erstmal okay.
Naja, aber nur wenn du bedenkst, dass alle von den gleichen, von der gleichen Startlinie starten.
Absolut, ja genau, ja genau.
Das ist es ja.
Ja, klar.
Weil dann hast du halt Leute, die aus irgendwelchen Gründen nicht lernen können oder sich weiterbilden können, weil sie vielleicht 4 Kinder erziehen.
Ja, nee, klar, also das ist auf jeden Fall, die Startlinie muss immer angepasst werden und gleich, also die müssen auch gar nicht von der gleichen Startlinie starten, sondern die muss für manche weiter vorverlegt werden.
Das meine ich im Sinne von, so. Es müssen sozusagen, die Bedingungen müssen fair sein.
Genau, genau. Aber wenn die Bedingungen fair sind, ja, es ist.
Also es ist, da verhudelst du dich. Das Ding ist ja auch, der Kapitalismus ist ja so perfide, dass Kapitalismus bedeutet mittlerweile ja für einen kleinen Teil der Bevölkerung einfach sehr viel haben und Luxus, also ja. Und Macht.
Ja.
Aber für den größten Teil der Bevölkerung, wie uns zum Beispiel, wir wollen ja, du und ich wollen ja auch immer mehr Geld verdienen,
ja.
Damit, weil wir Angst haben. Wir haben Angst, dass wir im Alter nichts mehr haben, mhm. dass wir uns kein Dach über dem Kopf leisten können. Wir haben Angst, dass wir unsere Schulden nicht bezahlen können, mhm. dass wir dadurch irgendwie, also ich übertreibe jetzt, aber wenn mhm. man irgendwie das Finanzamt nicht zahlt, kriegt man Freiheitsentzug. Also mit Kapitalismus ist ja auch getrieben durch Angst. Wir müssen Geld auf unserem Konto ansammeln und auf unserem Sparkonto, damit wir uns selber schützen können vor irgendwie Einsamkeit, Inhaftierung und so, weißt du?
Ja, klar.
Und das ist halt so eine Angst, also schon so eine Angst, oh mein Gott, ich muss ganz viel Geld zurücklegen, damit ich irgendwie später in einem Altenheim lande, weil ich habe ja auch keine Kinder.
Also ich finde, du kannst es auch schon viel niedriger ansetzen. Du kannst schon viel weiter unten ansetzen. Du, im Kapitalismus, du hast Angst, du hast ja, man hat ja schon Angst vor dem Schufa-Eintrag. Für irgendeine Brezel, die man nicht bezahlt hat oder
mhm.
so.
Mhm.
Dass man da irgendwie direkt einen Schufa-Eintrag hat und sofort der Schufa-Score runtergeht und der davon alles abhängt.
Ja.
Und so.
Oder dass
das
du
ist
irgendwie,
ja schon
wenn du einmal deine Krankenkasse nicht zahlen kannst, dann, oder also auch dadurch hat der Arbeitgeber in dich in der Hand, weil du ja natürlich dieses Damoklesschwert des Gehalt-Nicht-Zahlens über dir schwer und so weiter und so fort. Mhm. Alles funktioniert halt nur mit Geld.
Na.
Und ich meine, es gibt ja dann schon sozialere Länder und weniger soziale, wo dann schon mal hier und da mal mitgedacht wird, was ist, wenn die Person nicht arbeiten kann und so weiter. Ne? Mhm. Also auch wenn es nicht ideal ist, so ein System haben wir ja zum Beispiel.
Ja.
Es gibt aber auch Länder, die haben das kaum. Und das ist halt, Kapitalismus ist halt quasi, treibt ja uns das ganze westliche Leben an und mittlerweile auch nicht nur westliche Länder, sondern auch viele, viele andere.
Mhm.
Weil du ja dann auch als Land, also ich will, dass es, wenn ich irgendwie Oberhaupt eines Landes bin, next step auf meiner Bucketlist, und meiner Bevölkerung geht's nicht gut, dann ist es ja mittlerweile so, dass ich quasi in globalen Handel einsteigen muss oder Schulden machen muss oder irgendwie.
Ja.
Und dann bin ich ja auch in diesem System drin.
Ja,
also ich kann ja auch für mein Land kaum ein anderes System finden.
Hm.
So, wenn ich irgendwie was anschaffen will oder wenn ich irgendwie mitmachen will oder importieren, exportieren, was auch immer.
Hm.
Bist du ja dann sofort drin in diesem System.
Ja, absolut. Ich habe zuletzt so eine interessante Doku gesehen über eine Stadt in China, von der ich noch nie gehört habe, wo aber 100 Millionen Menschen wohnen, keine Ahnung, super riesige Stadt, irgendwie so eine Küstenstadt, und es wird, glaube ich, gesagt, die ist im, ich will es nicht falsch sagen, ich glaube Südosten, oder nee, Südwesten war es wahrscheinlich eher, also sehr weit weg von Peking, sehr weit weg von der Regierung, und deswegen ist das so ein bisschen so eine Stadt, wo man, die man alle so ein bisschen, wo man die Leute
ist
so ein bisschen machen lässt.
Ist diese flächenmäßig größte Stadt der Welt?
Genau.
Das ist Chongqing?
Genau.
Im Südwesten Chinas.
Südwesten, genau. Nämlich da unten, weil Peking ist ja ganz im Osten. Und dann da
32 Millionen Menschen.
Genau. Und die sind, und da wird immer gesagt, die sind so weit weg vom Regierungssitz, dass die so ein bisschen, dass da nicht so genau hingeguckt wird wie in den anderen Städten. Und deswegen gehen da alle super gerne hin zum Feiern. Da wird immer da sind ganz viele Bars, ganz viele junge ChinesInnen, die da irgendwie Party machen gehen und so. Und die da irgendwie die Nacht zum Tag machen.
Ich versuche mal dran zu denken, meine Doku und deine Doku, weil ich habe sie hier gerade gefunden, in den
Shownotes.
In den Shownotes zu verlinken.
Und das fand ich sehr interessant, dass dieses, wie die versucht haben, sich da so eine Freiheit zu organisieren. China ist ja ein Land, das irgendwie, wo die Leute ja eher auch Repressalien unterworfen sind und wo man extrem mächtigen Staat hat, der sich in alles einmischt und so, und dass sie dann da so gallisches Dorfmäßig in so einer Ecke so ein bisschen machen, was sie wollen. Also auch da gab es Repressalien, auch da in dem Bericht wollten sie eine Band zeigen, na, die zeigen wir lieber nicht und so, dass das Zentralkomitee oder wer auch immer da China verwaltet, möchte nicht, dass diese Band gezeigt wird. Also das gibt es da auch, aber trotzdem hatte man das Gefühl, dass die Leute sich da freier fühlen als an anderen Orten im Land, und das fand ich irgendwie faszinierend, da möchte ich gerne mal hin. sehr viele Treppen gibt es in dieser Stadt, aber
ja, dann war es das für uns jetzt. Also sei nicht böse, aber ich bin raus.
Das war aber eine sehr faszinierende, das war ein
Maria
sehr faszinierender
doesn't
Bericht. Do
stairs.
Das war ein sehr faszinierender Bericht. Das fand ich irgendwie ganz interessant, diese Stadt.
Gibt es in der ZDF-Mediathek Chongqing, die größte Stadt der Welt?
Genau, da habe ich es auch gesehen. Ich habe mal so einen Tag in der Mediathek verbracht.
Kleiner Ausflug in die Mediathek von ZDF. Was war eigentlich die Frage?
Die Frage
wer würde gewinnen?
Ich glaube, der Kapitalismus gewinnt. Um es nochmal ganz runterzubrechen, den Kampf gewinnt der Kapitalismus.
Der Kapitalismus hält einfach länger durch und ist anpassbar, während das Patriarchat zwar sehr brutal ist, aber auch sehr steif.
Naja, der Witz ist halt auch ein bisschen, der Kapitalismus ist halt wirklich immer die Mutter von dem allen. Also der Kapitalismus ist ja sogar einer der Gründe fürs Patriarchat, wenn du es so ganz runterbrichst. Wenn du sagst, Besitz ist das Problem und Besitz ist ja auch nur, also die Lösung für Besitz war ja dann sozusagen Ehe und Monogamie, damit da irgendwie klar ist, wem das Feld gehört. Und das, dann sind wir ja schon wieder ganz schnell beim Patriarchat.
Ja, klar. Also Kapitalismus hat das Patriarchat auf jeden Fall supportet sehr lange.
Ja.
So, Freunde, damit haben wir das auch gesellschaftstheoretisch geklärt.
Interessante Diskussion.
Ja.
So, und für alle, die es geschafft haben bis hierhin,
ja,
jetzt kommen wir zur Spicy-Frage.
Jetzt kommen die Juicy-Sachen, Leute. Jetzt richtig Penis, Vagina, Brüste.
Alles am Start. Ich habe nämlich, ich muss meine Brille aufziehen, sonst kann ich gar nichts sehen. Ich habe nämlich folgende Frage zuletzt bekommen. Ich hatte die auch beantwortet, aber ich finde sie trotzdem, ich bin bis jetzt noch nicht sicher, ob ich sie richtig verstanden habe, weil man sie in zwei Richtungen verstehen kann. Und das ist das Interessante daran. Die Frage lautete folgendermaßen. Eine Person hat mir geschrieben, träumen alle Menschen von Dominanz beim Sex, wenn wir ehrlich wären? Und da ist bei mir zum Beispiel die Frage, wie genau diese Person das meint. Träumen alle Menschen von Dominanz beim Sex? Also meint die Person damit, dass ob alle Menschen, wenn sie ehrlich sind, davon träumen, beim Sex dominant zu sein, oder dass beim Sex der andere dominant ist?
Ja, das kann man wirklich.
Weil das kann euch beides bedeuten.
Ja, interessant, weil ich habe es jetzt auf jeden Fall nur so wie die erste Bedeutung verstanden. Aber es kann auf jeden Fall, die andere kann es auch sein.
So habe ich es, glaube ich, auch beantwortet, als ich es auf Insta beantwortet habe.
Ja, weil ich glaube, es ist auch das Naheliegende. Ich glaube, die Person hätte es sonst anders formuliert.
Aber es ist,
es ist ja quasi das, auf was sie sich konzentriert.
Mich hat das danach wahnsinnig gemacht, dass es cuts both ways.
Das, was sie sozusagen bejaht, ist das, was sie nennt.
Ja, aber sind nicht viel weniger.
Ja.
Ich habe einen Gehirnknoten.
Glaubst du, dass mehr Menschen wollen dominant sein wollen oder nicht?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, viel weniger Menschen wollen nicht dominant sein.
Ach so, und du meinst, dass jetzt, wo du länger nachdenkst, glaubst du, das meint die Person?
Nee, ich weiß wirklich gar nicht, was die Person meint.
Okay.
Deswegen bin ich so confused.
Aber glaubst du, eins von beiden stimmt?
Nee, glaube ich
nicht. Ich glaube, ich nehme mich auch nicht. Ich glaube wirklich, also was ich wiederum glaube, dass man tendenziell das will, was man im Alltag nicht lebt. Und das ist natürlich wieder Ausnahme.
Das halte ich für so ein richtiges Klischee.
Ja?
Ja.
Oh, tut mir leid.
Nee, macht nichts.
Ja, aber das kann auch sein. Ich bin ja gar nicht in der Szene und beschäftige mich damit natürlich nicht, hilf mir, Nils.
Jetzt, wenn man es jetzt.
Ich habe mich im Kopf verhakt.
Wenn man sozusagen das jetzt kinky denkt.
Ja, muss man ja auch nicht kinky, ne?
Eben.
Deswegen muss man auch gar nicht in irgendeiner Szene sein, um dominant devot ist das andere Wort, ne?
Ja.
Devot zu sein.
Genau. Wenn man es kinky denkt, dann halte ich
sowieso. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe.
Wenn man es kinky denkt, halte ich sowieso für ein Klischee, weil dann ist man so bei diesem, der Boss, der zur Domina geht, weil er den ganzen Tag als Chef Entscheidungen treffen muss. Will er da beim Sex mal irgendwie,
weißt du, warum
alle Entscheidungen abgenommen bekommen?
Ja.
Also das ist ja so ein altes Narrativ.
Und wird das auch immer in der Stimme gesprochen?
Ja.
Nee, ich will nur noch mal sicher gehen.
Das ist meine Narrativstimme.
Ja, okay. Na, ich wusste nicht, ob's der Chef will dominiert werden Stimme ist.
Das
oder
ist meine
Narrativstimme. Deine
Narrativstimme. Meine
okay,
Narrativstimme.
Gut, alles klar. Alles
die Märchenonkelstimme.
Ja, cool. Der ist ein schönes Märchen. Aber irgendwo kommen ja auch Klischees her, ne? Nein?
Und ja, irgendwo kommen auch Klischees her, aber deswegen müssen sie trotzdem nicht stimmen.
Ja, das stimmt. Ich glaube, weißt du, warum ich das glaube?
Warum?
Weil ich das nachvollziehen kann.
Ich find's deswegen weird aus zwei Gründen. Einerseits müsste es ja im Umkehrschluss bedeuten, dass alle Menschen, die dominant sind, im Leben nichts auf die Kette kriegen. Und das ist, können ja, wir, glaube ich, schon
absolut.
Mal getrost.
1000%. Nein, ich mache Spaß.
Nee, ich weiß.
Aber ich glaube, aber was wir ja eigentlich der Person beantworten können, ist, dass wir ihr nicht zustimmen, weil egal wie rum sie es meint, stimmt's halt nicht.
Ja. Ja, also willst du hier abkürzen oder was? Willst du beenden?
Nee, aber
ist die Folge jetzt vorbei? Alles klar, schon mach's gut, tschüss.
Nee, aber das ist ja schon mal, das, also wir brauchen es nicht zu verstehen, um es zu beantworten. Aber es ist natürlich trotzdem interessant, drüber zu sprechen.
Ja. Ja, finde ich auch. Also wie gesagt, ich glaube, wenn man im Kinky-Kontext drüber spricht, dass es nicht stimmt, dass es ein Klischee ist, weil es in keine der Richtungen funktionieren würde. Also ich bin ja auch nicht dominant, aber
stimmt,
ich muss auch
nicht
den ganzen
ja
Tag Entscheidungen treffen. Also ich bin
bei
nicht,
dir haut es ja schon nicht hin.
Ja, voll. Ich bin ja auch kein Chef.
Ich bin auch manchmal wirklich, also das ist halt das immer, wenn man, es gibt Themen, in denen kennt man sich nicht aus, aber die, mit denen ist man so mit einem kleinen C drin, entweder weil jemand im Freundeskreis jemanden kennt oder man hat mal einen Film gesehen oder so. Und dann greift man natürlich sofort in die Klischees, wenn man was dazu sagen will. Und da habe ich jetzt selber meinen eigenen Rat nicht befolgt, einfach auch mal den Mund halten, wenn man von was keine Ahnung hat, sondern dann will ich lieber was beitragen und nenne dann Klischee, was mir sozusagen in den 3 Malen, wo ich in meinem Leben damit zu tun hatte, ist es mir halt so begegnet, aber es waren natürlich wahrscheinlich alles Filme. Und das eine Mal, wo es mir sehr nah begegnet ist mit dir, war es so nicht. Also da muss ich sagen, da habe ich jetzt mal gerade einen Patriarchaten gepult. Und hab einfach was Dummes gesagt.
Ist ja, einer deiner großen Lieblingsfilme ist ja Secretary. Das ist ja so eine kinky Story, ne?
Ist nicht einer meiner großen Lieblingsfilme, so. Aber ich mag es ganz gern.
Aber damals hast du mir, glaube ich, mal gesagt, dass das, vielleicht war es mein Lieblingsfilm von dir.
Ich finde ihn super.
Ja.
Aber einer meiner großen Lieblingsfilme,
okay.
Das
ja, nee,
würde ich
das
jetzt
ist,
nicht sagen.
Das stimmt. Das ist der Flug des Navigators.
Das ist mein großer Kinderlieblingsfilm. Was, Nils?
Maria.
Was wäre denn einer meiner großen Lieblingsfilme?
Herr der Ringe, Harry Potter.
Harry Potter auf jeden Fall, Herr der Ringe nicht.
Das guckst du auch immer.
Ja, aber weil es irgendwie so zu Weihnachten dazu gehört.
Okay.
Habe ich dieses Jahr nicht geguckt.
Okay. Dann Harry Potter.
Ja, aber ich...
Der Film.
Harry Potter, der sehr lange Film. Aber du weißt ja, auch da überlege ich Schluss zu machen.
Naja, aber was ist denn dann noch ein großer Lieblingsfilm von dir?
Ist auch nicht so wichtig jetzt.
Der Pate.
Ja.
Und hier, wie heißt er mit dem, wo Christopher Walken russisch Roulette spielt?
Wo Christopher Walken russisch Roulette spielt? Ach so, ja. Deer Hunter.
Deer Hunter, genau. Der heißt ja nochmal auf Deutsch. Auf Deutsch hat er auch so einen komischen Titel, ne?
Ja, irgendwie die.
Die durch die Hölle gehen.
Genau.
Das war's, genau. So, dieser kleine Exkurs. Dieser kleine Filmexkurs muss erlaubt sein. Bei mir weißt du auch immer, was meine Lieblingsfilme sind. Ne? Ich gehe da auch sehr...
Ja, bei dir ist es Indiana Jones.
Mhm.
Also ist auf jeden Fall mit dabei. Mhm. Zurück in die Zukunft. Nicht so? E.T. Okay, Indiana Jones.
Ja, aber du weißt doch, was mein einer großer, riesen Lieblingsfilm ist.
Ja, bei Filmen bin ich immer, da fallen mir immer die offensichtlichen nicht ein. Wenn wir nachher aufhören, fallen mir auch bei mir 3 Filme ein, die viel eher noch meine Lieblingsfilme sind, als das, was wir gerade gesagt haben.
Der große Pärchentest ist es hier gerade.
Nee, es ist null. Wir gucken ja auch gar keine Filme mehr. Nils hat sich vorgenommen, dieses Jahr jede Woche einen Film zu gucken.
Ja.
Und wir haben es, glaube ich, bis jetzt einmal ein paar Tage zu spät geschafft.
Aber ich habe doch gestern, habe ich doch wieder irgendwas geguckt oder vorgestern. Oder
du musst eine Liste machen.
Ja, ich muss eine Liste machen. Das stimmt. Boogie Nights ist mein großer Lieblingsfilm.
Stimmt. Ah, du hast recht.
Das ist,
Ich wollte gerade den Nolan Batman sagen, aber der ist, glaube ich, auf Platz 2 erst.
Oh Gott. Nolan sowieso. Ach Gott, ne, ich fange nicht an. Dominanz, wenn wir alle, ich finde das so interessant. Ich finde
Lies mal nochmal vor,
ich
bitte.
Finde diese Implikation so interessant,
Lies mal noch
die
mal
in
vor.
Dieser Frage mitschwebt, weil dieses träumen alle Menschen von Dominanz beim Sex, wenn wir ehrlich wären, das finde ich, dieser Nachsatz, diese Nachfrage, die so impliziert, dass es doch eigentlich...
Je öfter du es auch vorliest, desto weniger bin ich mir auch wirklich sicher, ob die Person meint, dass man selber dominant ist oder ob die andere Person dominant sein soll.
Ich glaube, sie meint, dass die andere Person dominant ist.
Aber dieses auch, wenn wir mal ehrlich sind, als würden da Leute sozusagen sich selbst auch nicht reflektieren können und eigentlich das wollen. Und
ja,
aber
es ist ja, es ist natürlich aus einer subjektiven Perspektive herausgeschrieben. Also, weil wenn diese Person schreibt, wenn wir ehrlich wären, dann meint sie, ihr seht das doch alle so wie ich, bitte, oder? Aber das wäre ja total schlimm, wenn alle Menschen nicht dominant wären.
Oder dominant wären.
Dann gäbe es ja gar
auch Menschen. Gibt es auch Menschen, die weder noch sind?
Klar, ich glaube schon. Also ich glaube, es gibt Dynamiken im Bett, es gibt Dynamiken beim Sex, aber es gibt Menschen, die da gar keinen Wert drauf legen oder die, bei denen die immer wechseln oder die vielleicht auch gar nicht so verbalisieren oder so.
Kann man Sex haben?
So.
Man kann doch Sex haben, ohne dass irgendwer dominant oder
ja,
nicht dominant ist.
Ja,
oder?
Absolut. Ja. Deswegen ist das zum Beispiel etwas, was ich interessant. Das ist
wahrscheinlich auch die größte Masse der Menschen, die darüber gar nicht nachdenkt, zumindest.
Ja, genau. Also da gibt es dann wahrscheinlich eine Dynamik, aber die wird nicht so zelebriert oder so betont oder so. Aber
ich habe als in meinen 20ern war ich immer dominant, aber ich dachte, weil Männer das sexy finden.
Ja. Gibt auch viele Männer, die das sexy finden.
Und mit dominant meine ich auch nur, dass ich quasi ein bisschen rumkommandiert habe.
Es ist so interessant, ne, weil zum Beispiel bei Gays ja immer die Frage nach Top und Bottom besteht, wo das ja auch quasi schon in der Formulierung steckt. Wer ist oben, wer ist unten?
Und dann gibt's ja so Power Bottoms. Ja. Also gibt's dann noch so diese so Bezeichnung, du bist zwar Bottom, aber trotzdem dominant.
Gibt ja auch Topping from the Bottom.
Genau, das ist es, glaube ich, eigentlich eher die offizielle Bezeichnung. Ja. Und dann gibt es so Switches, aber meistens leanen die in eine Richtung.
Ja.
Ist schon, und dann gibt es auch so bestimmte Optik-Klischees bei, siehst du, bei Frauen ist das gar nicht so ein Thema, ne?
Das stimmt, glaube ich, nicht so ganz. Ich glaube auch in zum Beispiel lesbischen Beziehungen wird oft nach Top und Bottom eingeteilt oder geguckt. Hm. Es gibt auch, glaube ich, auch das Buch von das soll so gut sein, von einer lesbischen Autorin. Ich hoffe, ich sage es nicht falsch. Vielleicht ist sie bi oder pan, aber ich glaube, sie ist lesbisch, das Power Bottom heißt, das wahnsinnig gut sein muss. Also es ist auch da, es ist auch bei Frauen Thema. Oder bei Flinters. Oder
Eva Tempest.
Genau, Eva Tempest.
Nee, Tempest.
A Tempest. Mhm. Ist, glaube ich, im März Verlag erschienen, den ich sehr
schippe. Ich versuche auch dran zu denken, es zu verlinken. März ist richtig.
Und
dies ist eine Leseprobe.
Das soll echt richtig gut sein, das Buch. Also das wollte ich mir sowieso mal holen. Deswegen, ist mir da auch schon aufgetaucht und vor allem auch, ich bin jetzt ganz übertrieben, aber auch in so Butch-Kontexten ist das natürlich auch immer die Frage. Deswegen ist das, glaube ich, kein männlich homosexuelles Phänomen.
Aber auch in unbinären, nicht-binären Beziehungen.
Na, absolut.
Ich meine, am Ende ist es ja auch in Hetenbeziehungen eine Frage.
Ja, sag ich ja. Irgendeine Dynamik, irgendwo leant so eine Dynamik immer hin.
Und damit sind wir wieder bei Schluffi und Puschi.
Also auch, ja, aber auch bei Ernst und Rita irgendwie.
Sind das neue Charaktere jetzt? Wer sind Ernst und Rita?
Das sind zwei Mitte-50-Jährige, die immer auf dem gleichen Campingplatz.
Und bei denen Therapie für Verrückte
fahren.
Ist?
Und wenn die miteinander
sind
Liebe
die?
Machen. Was?
Wo Therapie für Verrückte ist?
Genau. Und wenn die Liebe machen und sich der Ernst auf die Rita legt, dann ist bei den beiden keine explizite Verabredung, die irgendwie dominant, devot, top, bottom oder sowas bestimmt.
Außer, dass es schnell vorbei sein soll.
Aber die existiert natürlich trotzdem.
Also, Romantik.
Die Rita denkt an den Einkauf und Ernst ist in 5 Minuten fertig, aber er liegt halt auf Rita drauf. Und ist schon, er muss schon oben sein, weil er will sich nicht irgendwie komisch fühlen. Er will nicht da, dass sie da so ein komisches Zeug macht. Und da gibt es natürlich diese Dynamik, aber unausgesprochen sozusagen und auch unreflektiert. Also
ich habe, also wenn du,
gelernt,
mir, jetzt,
die ist
wenn
auch
du
gelernt.
Mir jetzt die Frage stellen würdest,
ja.
ob ich dominant oder devot bin,
ja.
wüsste ich nicht. Kann ich dir nicht beantworten.
Ja, klar. Ja. Verstehe ich.
Ich also war beides schon mal, je nachdem, wer sich das so geschnappt hat. Ich hatte aber auch schon Sex, wo ich jetzt gar nicht wüsste, dass das ein Thema war.
Ja, also ich glaube, ja, wahrscheinlich sind wir beide, ich glaube, neben der Ungenauigkeit der Frage sind wir beide jetzt irgendwie auch falsch abgebogen. Und das ist überraschend, weil wir das eigentlich nie tun und wir immer sehr on point am Thema bleiben.
Ich weiß ehrlich gesagt auch immer noch nicht, wovon du sprichst.
Aber ich glaube, wir sind falsch abgebogen.
Wo sind wir falsch abgebogen?
Ich glaube, der Versuch, das auf alle sexuellen
ist auch extrem einschränkend, was wir gerade machen, ne?
Ist eigentlich Laberei, was wir hier gerade machen.
Ja, voll.
Ist eigentlich Quatsch.
Ist auch so ein Versuch, wieder irgendwelche Schubladen zu finden, in die man so Leute reinsteckt.
Ja, weil wenn man es so explizit formuliert, träumen alle Menschen von Dominanz beim Sex, dann ist es natürlich auch in einem kinky Kontext gemeint. Oder zumindest in einem definierten Kontext.
Mhm.
Und nicht in einem, wir müssen jetzt auch nicht alles kategorisieren, was an sexuellen Interaktionen zwischen Menschen stattfindet.
Ja, wir merken das dann immer daran, wenn du und ich so panisch werden, weil wir haben jetzt quasi von einer homosexuellen Szene gesprochen mit Top und Bottom, weil die halt diese Worte, da ist es halt viel Thema.
Ja.
Aber natürlich sprechen wir dann auch von lesbischen Beziehungen und da muss man natürlich auch von, und dann kommen wir beide schon wieder so ins Straucheln, wo wir versuchen, alles Mögliche zu nennen, damit irgendwie niemand sich ausgegrenzt fühlt, was ja auch richtig ist, aber wir reden über Top und Bottom und jetzt wollen wir quasi aber, auch wenn wir niemanden in eine sexuelle Kategorie schieben wollen, aber trotzdem einen Top- und Bottom-Kategorie, dann wird es alles so wild. Irgendwie.
Ja, wir wollen ein bisschen viel.
Ja.
Das ist eigentlich totaler
Quatsch,
was wir hier
haben. Schließen wir wahrscheinlich mehr Leute aus als ein.
Und über, ja.
Und das wollen wir auch nicht.
Ich will aber auch niemanden einschließen, also, weil ich bin ja nicht dominant.
Ich bin rezessiv.
Also
ich ordne mich auf dem Mendel-Spektrum ein.
Ich bin ein Apfelmännchen. Ich glaube nicht, dass alle Menschen, auch wenn sie ehrlich wären, dominant sein wollen. Und ich glaube auch nicht, dass alle Menschen dominante PartnerInnen wollen, wenn sie ehrlich sind. Ich glaube, dass beides, wie du auch schon richtig bemerkt hast, Quatsch ist, egal wie es gemeint ist. Ich glaube, das ist da eine sehr gute Mischung. Ich habe schon den Eindruck, es gibt mehr, wenn wir auf dem Kinky-Spektrum bleiben, mehr Devote als dominante Personen. Das ist schon etwas, was mir auffällt. Aber, ja.
Ja. Interessant.
Aber auch
gibt
da.
Gibt es eigentlich auch, ich stelle jetzt mal eine dumme Frage. Ja. Man kann ja, wenn man möchte, ganz klassisch, wenn man zum Beispiel sich eine Session buchen mit einer Domina.
Ja.
Ne? Gibt es denn auch Sessions mit Devot?
Ja.
Ah ja. Siehst du, dass das schon so unbekannt ist oder kein Klischee oder nicht, also, ne? Weil ich sag jetzt mal, in Medien ist es immer die Domina.
Hm. Es gibt auch Sexworker.
Das unterstellt ja dann auch, dass es mehr devote Menschen gibt.
Ja, ja. Es gibt auch SexworkerInnen, die devote Services anbieten. Das finde ich immer sehr interessant, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann, weil ja, weil sozusagen die Aufgabe einer Sexworkerin, eines Sexworkers, so ein bisschen, oder der Beruf, ein bisschen impliziert, die Kontrolle zu behalten.
Ich glaube, wenn.
Über eine Situation.
Aber, also, ich lese ja Fanfic.
Ja.
Und da gibt es oft diese Situation.
Ja.
Und da habe ich immer das Gefühl, wenn das gut geschrieben ist, oft auch von Leuten, die das selber leben, dass die Devoten immer viel mehr Kontrolle haben als die Dominanten.
Naja, das ist ein schmaler Grad. Das ist eben, wie gesagt, das schlägt schnell um in Topping from the Bottom. Das will ja eigentlich auch gar keiner. Das ist, glaube ich, gibt es viel in so Bratty-Kontexten.
Nee, Kontrolle insofern, was ja bei dir dann auch so ist, dass sie sozusagen die sind, die in der Regel die Farben vorgeben zum Beispiel. Also, dass sie auch die Geschwindigkeit und das und wann vorbei ist auch sozusagen unter Kontrolle haben.
Ja, ja, schon klar, aber ich stelle mir das, das.
Du musst ja als dominante Person, also wenn du es gut machst, sehr auf die nicht dominante Person hören und dich komplett darauf einstellen, was da die Bedürfnisse sind.
Absolut.
Und damit hat die nicht dominante das ja viel mehr Kontrolle eigentlich.
Absolut. Aber ich glaube, also da ist vielleicht auch ein bisschen Klischee-Denken von mir, aber ich glaube, dass hauptsächlich Männer, die zu einer devoten Sexworkerin gehen, vielleicht nicht so gut darin sind, diese Kontrolle abzugeben oder genau zu hinterfragen oder genau zu definieren und dann das deswegen irgendwie, deswegen dann nicht so sicher agieren können und nicht so gut. Also ich finde einfach, ich weiß auch, es mag auch ein Klischee in meinem Kopf sein oder so, aber ich denke jedes Mal, devote Sexworkerinnen sind quasi die gefährdetste Berufsgruppe der Welt, weil die dominanten Kunden von denen vielleicht nicht so gut darin sind,
das stimmt,
ihre Dominanz zu kontrollieren,
ja,
und genau und richtig,
weil,
einschätzen zu
weil
können.
Weil andersrum ist es natürlich die dominante, ist natürlich die professionelle,
genau,
Situation.
Genau, das
und
meine
man
ich
fragt sich natürlich auch, ob nicht quasi normale Sexworker, in die weder noch sind, oft in eine Situation kommen, die devoten sein zu müssen.
Genau,
obwohl es gar nicht eine Verabredung ist.
Genau. Und eine explizit devote Sexworkerin, die ist ja dazu da, dass der dominante Kunde oder die dominante Kundin Dinge mit ihr macht oder mit ihm macht. Also von Fesseln bis. Und das ist ja, da ist ja viel mehr Risiko drin, weil
das
ja
stimmt.
der Kunde, die Kundin einfach auf ihre Kosten oder auf seine Kosten kommen will.
Ja, gibt's hoffentlich dann andere Sicherheits.
Gibt's bestimmt. Und die, mir fallen die nicht ein, weil ich da, mich da irgendwie nicht so auskenne. Aber das ist trotzdem eine Frage, über die ich oft nachdenke. Also oft auch nicht römisch-reichmäßig.
Das ist jetzt, das Römische Reich ist eigentlich nur deswegen das Römische Reich geworden, weil wir es jetzt andauernd als
das ist eine gute Maßeinheit, finde ich.
Maßeinheit benutzen. Ja. Ja, bei mir ist ja das Römische Reich das Römische Reich.
Ja, das stimmt. Aber ich, ja, also deswegen aus meiner Beobachtung gibt es sowohl dominante als auch devote Menschen, die irgendwie im besten Fall irgendwie alle zueinander finden. Und ich glaube, dass die alle sehr, ich glaube, dass gerade die Menschen, die sich in so kinky Geschichten wagen und das in sich entdecken und das dann ausleben wollen und das dann ausleben und das und da irgendwie Gleichgesinnte finden und ihren Konterpart finden oder so. Ich glaube, dass die alle auch extrem ehrlich mit ihrer Sexualität sind und extrem offen und ehrlich mit ihrer Sexualität umgehen, weil sie es müssen, aus Lustgewinn heraus, aber auch, weil sie das sonst überhaupt nicht leben und erleben könnten. Also gerade Kink erfordert, glaube ich, ein sehr hohes Maß an Reflexion und Ehrlichkeit.
Glaube ich auch. Glaubst du, dass wenn dein Kink ist, dominant zu sein oder devot zu sein, als wirklich als Kink, also so ausgelebt in Sessions und so, glaubst du, dass du das weißt, bevor du es das erste Mal probierst? Oder glaubst du, dass du beides mal probieren musst? Also das quasi, ja.
Ja, interessant. Ich glaube, dass man es weiß. Ich glaube, dass du es schon ganz gut für
weil
dich.
Weil du es dann quasi bei, ich mache jetzt ganz große Anführungszeichen, normalem Sex schon irgendwie so ein bisschen spürst, meinst du?
Ja, ich glaube, dass man es schon, das muss man auch gar nicht beim Sex spüren. Ich glaube, man denkt ja viel über seine eigene Sexualität nach. Und
aber ich finde zum Beispiel Sachen, jetzt so beim Porno gucken, ne, was mich dann auch so anmacht, gibt es schon bei mir eine Grenze zwischen das würde ich probieren und das würde mich im wahren Leben gar nicht anmachen?
Ja, gibt es im Kink auch. Also es gibt auch Kink-Fantasien, wo man denkt, das muss ich auch nicht erleben. Also das turnt mich jetzt an, aber das muss ich nicht haben.
Aber das ist für mich die gleiche Frage, wie ob Leute, die extrem talentierte KlavierspielerInnen sind oder ultra krasse MalerInnen, ob die das auch irgendwie aus ihnen rausbrechen würde, wenn man sie nicht irgendwann mal vor eine Leinwand setzt.
Ja, ich glaube ja. Ich glaube, dass
ich denke, die ganze Zeit habe ich so Angst, vielleicht kann ich irgendwas ultra krass, aber ich weiß es nicht.
Ich glaube, dass so Sachen in einem angelegt sind. Ich weiß nicht, was davon Prägung ist und was irgendwie Anlage ist. Also das, so weit kann ich es nicht nachvollziehen.
Ja, bei so Genies. Achso, wir reden jetzt wieder von.
Ja, auch von Genies. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn man irgendwie bei sich ist und auch irgendwie mal das zulässt, über sich nachzudenken. Und warum auch immer ich jetzt gerade denken so komisch betont habe bei diesem Begriff, dass man das dann findet und dass man das entdeckt und kategorisieren und einschätzen kann. Ich glaube auch, dass es Switches gibt. Also ich glaube nicht nur, dass es nicht nur dominante und devote Leute gibt. Ich glaube, es gibt Leute, die beides können, machen, mögen.
Absolut. Na, auf jeden Fall.
Ich glaube auch, und ich finde es, also ich finde es auch gut, wenn man es mal irgendwie alles ausprobiert, wenn man irgendwie, wenn es einen interessiert, wenn man dann sagt, ach, vielleicht gucke ich einfach mal irgendwie auf der anderen Seite, vielleicht habe ich da ein Talent oder ist das ja sogar was, womit ich vorher noch gar nicht gerechnet habe. Weil das ja auch so eine Art, sich zu hinterfragen ist. Aber ich glaube, dass man immer erstmal, wenn man so in sich horcht, sehr gut Bescheid weiß, wo die Reise hingehen soll.
Hm. Ja, spannend. Ja. Aber wir müssen an der Stelle sagen, nein.
Wir müssen die Frage verneinen.
Ja, was auch immer sie bedeutet hat. Ja.
Das wird die Person, die sie gepostet hat, wohl für immer als Geheimnis behalten.
Nilzi.
Marielein.
Es war wieder wunderschön mit dir.
Es war wunderschön. Wir haben ja, ich fand, wir sind auf so einer guten Metaebene geslidet heute.
Na, wir haben erstmal Kapitalismus geklärt.
E-Metaebene, klar. Ja. Philosophie
so,
eigentlich.
Die sieben Weltnöte.
Ja.
Und haben dann nochmal einfach schnell Top-Bottom geklärt.
Ja, aber sind dabei so, haben wir uns ja dann irgendwann selber hinterfragt. Das fand ich gut an unserer Antwort.
Aber es ist ja immer, ist ja dieser Podcast jetzt am Ende.
Ja, aber
wir lernen uns auch einfach neu kennen.
Aber jeder für sich.
Ja, aber wie wir auch Sex machen.
Ja, absolut. Das fand ich gut. Fand ich eine gute Folge. Hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
So wie alles mit dir Spaß macht.
Ja, mir auch. Aber Leute, nehmt mal ein Klavier in die Hand. Vielleicht ist es das ja bei euch.
Du, schlagt euch mal mit dem Klavier. Vielleicht ja. ist das eine Sache für euch. Aber nur mit den weißen Tasten,
ja.
Bitte.
Absolut. Und Matriarchat ab jetzt.
Ja. Auch kein Problem mit.
Nice.
Ich Leute, hab dich lieb, mein Schatz.
Ich hab dich auch so lieb. Mhm.
Wir hören uns nächste Woche wieder.
Wenn es wieder heißt.
Niemand wird verurteilt.
Richtig.
Sehr nice. Gut.
Leute, und Avatar WiMAF nicht vergessen, ne?
Oder vergessen und dann damit fein sein, dass wir was anderes gucken.
Nee. Es wird genau das passieren. Ich werde dafür persönlich sorgen.
Okay, naja. Mit Gang, mit Gefangen, wa?
So sieht's aus. Ciao.
Tschüss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.